Kellner wieder Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Liebe Hörerinnen und Hörer, er hat 240.000 Follower auf Facebook. Sein Song Krankes Biss hat 1,5 Millionen Plays auf YouTube. Er hat mit den Söhnen Mannheims zusammengearbeitet und den Ritterschlag von Kool Savas erhalten. Und gleichzeitig ist mein heutiger Gast jemand, der aus der Deutschrap-Masse mit ihrer meist obszönen Gangster-Attitüde heraussticht. Sein Merkmal: kein Bling-Bling, dafür lyrische Strahlkraft. Keine Inszenierung, dafür Authentizität. Es ist mir eine sehr große Ehre, dich heute hier bei Hicktown Records begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist, CR7Z.
Hi, freut mich auch.
Lieber Chris, das ist wirklich ganz wunderbar, dass du heute mein Gast bist. Am 16. Juli erscheint ja dein neues Album und vor kurzem war schon der Release des Tracks Mitgefühl. Wie sieht es denn da gerade im Moment bei dir aus?
Ich muss kurz korrigieren, das ist eine EP, obwohl es aber tatsächlich also die Länge eines Albums hat. Also es sind 12 Tracks drauf. Heutzutage reicht für ein Album schon eine Trackanzahl von 9 bis 10 Tracks. Und meine EP, die eigentlich klassischerweise aus 4, 5, 6 Liedern besteht oder so, hat bei mir diesmal tatsächlich eine Anzahl von 12. Deswegen kann man es EP/Album nennen sozusagen. Das Album kommt aber erst nächstes Jahr, das große nächste Soloalbum von mir. Und wie war jetzt die Frage von dir nochmal?
Ich würde einfach nur wissen, wie...
Ach so, wo der derzeitige Stand. So, ja. Genau, also die Single Mitgefühl ist jetzt draußen mit Milena und kam auch super an. Und diesen Freitag kommt die nächste Single raus. Ero heißt die. Und das ist wieder was ganz was anderes, weil ich versuche so facettenreich und versatile wie möglich zu sein. Und an diesem Freitag können sich dann die Hörer Ero anhören. Aber ich denke, wenn das Interview draußen ist, wird der Song schon erschienen sein.
Und genau, einfach mal ganz reinhören frisch und dann sich, raus und dann kann
genau,
man
Genau, und es sind noch viele, viele andere Songs auf dem neuen Projekt drauf.
Da freue ich mich schon sehr drauf, wobei wir heute ja gar nicht so viel über dieses neue Album reden wollen, sondern mehr so über deine persönliche Geschichte.
Ja, da bin ich auch sehr froh drum.
Das ist tatsächlich ja etwas, was mich sehr fasziniert hat, weil wenn man jetzt so dein Leben verfilmen würde, sage ich jetzt mal, dann würde man wahrscheinlich irgendwo rauskommen zwischen Märchen- und Hollywood-Film.
Horrorfilm auch.
Und Horrorfilm zwischendurch, aber so von der Story her.
Ja.
Lass uns doch einfach mal so ganz am Anfang anfangen. Du bist in Sangerhausen geboren.
Geboren, genau.
Das ist in Sachsen-Anhalt, oder?
Das ist, im, wie man so schön sagt, im tiefsten Osten. Zusammen mit meiner Mutter dann aber nach Berlin gezogen, weil sie dort meinen Vater kennengelernt hat. Und mein Vater hat quasi die Familie dann zu sich geholt. Und dort habe ich dann auch mein Kleinkindalter, würde ich mal sagen, übergelebt. Und mit 5 oder 6 Jahren sind wir dann in den Westen gekommen. Also wir haben in Ostberlin gewohnt und sind über Ungarn geflüchtet, weil meine Eltern haben sich getrennt. Das war dann auch nötig, das zu tun. Und die Reise hat uns dann über Ungarn nach Bayern geführt. Wir sind insgesamt 12 Mal umgezogen. Also ich musste als kleines Kind immer wieder weg, konnte also nie irgendwie richtig Freundschaften schließen und so. Das merke ich auch heute noch, dass ich ein bisschen ein Problem habe, Leuten schnell zu vertrauen, sondern ich bin sehr, sehr misstrauisch Menschen gegenüber. Es kommt auch so aus der Kindheit. Das streue ich jetzt einfach mal hier so mit ein. Genau, und dann sind wir nach Bayern gekommen und letzten Endes in Rosenheim auch gelandet. Meine Eltern sind geschieden natürlich.
Wie alt warst du, als ihr in Rosenheim angekommen seid?
In Rosenheim selbst, da war ich, glaube ich, 8 oder 9 Jahre alt. Aber wir haben ja auch vorher noch woanders gewohnt, in Übergangswohnheim. Mhm. Ich glaube, wir waren noch mal in Bad Aibling, waren wir in einem Übergangswohnheim. Grabenstedt, ist das noch?
Ja,
ist auch noch
so
Bayern.
Landkreis,
genau. Und dann bestimmt auch noch andere Stationen. Da müsst ihr meine Mutter fragen, die könnte euch das ein bisschen detaillierter erklären. Genau, aber in Rosenheim gelandet sind wir dann, wo ich in der ersten Klasse war dann, glaube ich. Erste Klasse war ich schon. Genau, Kindergarten noch in Berlin, erste Klasse in Bayern.
Wenn ich jetzt, weil du gerade deine Mutter erwähnst, wenn ich deine Mutter jetzt fragen würde, was warst du denn für ein Kind?
Ich lüge nicht, was das jetzt betrifft, ein sehr, sehr angenehmes, ruhiges Kind. Meine Mutter hat auch immer davon erzählt, dass ich sehr ruhig war, dass ich sehr viel geschlafen habe. Das ist übrigens auch bis heute noch der Fall. Ich sage auch immer, Schlafen ist mein Hobby. Ich kann überall schlafen, egal wie die Umstände sind sozusagen. Und ich war ein sehr, sehr braves, sehr, sehr gut erzogenes, sehr, sehr anständiges und liebes Kind, was ich auch eben meiner Mutter zu verdanken habe. Irgendwie meinte sie auch immer, dass Freundinnen von ihr sich aufgeregt haben, zum Beispiel jetzt, wo ich noch ein Baby war oder ein kleines Kind, dass das halt immer Terz gemacht hat, deren Söhne und Töchter, oder dass sie in der Nacht nicht schlafen konnten, weil die immer gequengelt haben, wie es ja eigentlich auch bei den meisten Kindern der Fall ist. Bloß bei mir war das nie der Fall. Also meine Mutter hat mich um 7 Uhr abends immer schlafen gelegt und ich habe dann auch wirklich durchgepennt bis sie dann... was weiß ich, in die Arbeit musste und ich in die Kinderkrippe oder sowas. Also ich war immer sehr ruhig und anscheinend immer auch sehr müde.
Wenn du sagst, ihr seid viel umgezogen und du konntest nicht so richtig Freundschaften auch schließen durch diesen permanenten Ortswechsel.
Ja.
Ich habe irgendwo gelesen, dass du früher auch viel gemalt hast, dass du gezeichnet hast.
Ja.
War das so auch so ein bisschen schon deine Beschäftigung, wozu du niemand anderen gebraucht hast vielleicht, was man so mitgenommen hat?
Das kann sein, aber ich war schon vor der Flucht so. Also ich war ja eben, wie gesagt, ein sehr braves Baby und ein sehr braves Kleinkind. Ich konnte mich schon immer sehr gut mit mir selbst beschäftigen. Vielleicht hat mich das auch geschützt davor, dass ich jetzt nicht so großartig traumatisiert davon wurde in der Kindheit. Ich bin gewöhnt, allein zu sein. Das ist bis heute auch immer noch der Fall. Also ich komme sehr, sehr gut und sehr lange Zeit mit mir alleine zurecht. Ich brauche nicht, wie ich es auch bei anderen Leuten beobachte, ständig jemanden an meiner Seite oder die Bestätigung von anderen Leuten in meinem Umfeld oder irgendwie immer, dass man immer in Gesellschaft sein muss, dass man irgendwie ja halt einfach diese Leute, viele Leute um sich rum braucht, um irgendwie sich selbst wahrzunehmen. Das brauche ich nicht. Ich komme sehr gut alleine zurecht. Und in der Flucht ist es eigentlich so gewesen, ich habe natürlich Freundschaften geschlossen. Dasselbe hat sich übrigens auch in Bayern noch fortgeführt. Also da sind wir ja auch nochmal in Bayern öfters umgezogen. Zum Beispiel in der ersten Klasse habe ich mitgemacht komplett, habe dann quasi das erste Mal dort meine ersten Freunde kennengelernt, musste aber dann in der zweiten Klasse, weil wir wieder umgezogen sind, wieder die Schule wechseln und bin dann quasi im Halbjahr, glaube ich, von der zweiten Klasse war das, musste ich dann wieder in eine komplett neue Klasse, in einen neuen Ort in Bayern, habe dann wieder Freundschaften geschlossen. Dann sind wir, glaube ich, wieder umgezogen und ich musste wieder die Leute verlassen. Also ich konnte nie in diesem jungen Alter, ich hatte Freunde, feste Freunde sozusagen, mit denen ich halt auch wirklich jeden Tag gespielt habe und meine Zeit verbracht habe, aber die halt dann irgendwann rausgerissen wurden aus meinem Leben. So. Und das war auch schon auf der Flucht eben vorher so, dass irgendwie in den Übergangswohnheimen erinnere ich mich auch noch die ein oder andere Freundschaft mit einem kleinen Kind geschlossen zu haben, was halt an was ich mich halt noch fragmentmäßig erinnere. Ich erinnere mich auch noch an eine super Freundschaft mit einem Hund, der hieß Arco. Das war so ein Schäferhund, mit dem war ich sehr viel unterwegs in diesem Übergangswohnheim. Ich glaube, das war sogar in Bad Aibling dann letzten Endes, wie ich unterm Tisch gesessen bin und mit dem so Fisch mir geteilt habe, also mein Essen mit dem Hund geteilt habe, während die Großen oben am Tisch geredet haben. So, das sind so Erinnerungsfragmente, die ich noch habe. Genau. Und das ist bis heute, hat sich das eigentlich leider Gottes so ein bisschen durchgezogen, dass es bei mir sehr, sehr lange dauert, bis ich wirklich mich jemanden anvertraue. Also wirklich, dass ich da quasi um es jetzt übertrieben zu sagen, mein Leben in dessen Hände gebe. Mhm. Das dauert sehr, sehr lange bei mir. Also ich mag so wirken, dass ich offen bin und zugänglich, aber die 100% knacken bei mir ganz wenige Leute, sondern die kommen dann nur bis zu 90% oder 95%.
Was aber auch tatsächlich ja gesund ist.
Definitiv, auf jeden Fall. Und viele Leute öffnen sich ja auch zu 100% oder sind sehr, wie soll ich sagen, geben sich hin und fliegen dann halt natürlich auch oft auf die Fresse, weil halt viele Menschen eben auch dann zwei Gesichter haben und so. Ne?
Welche Erinnerungen hast du denn noch an diese Flucht? Oder warst du da zu klein?
Ich habe noch Erinnerungen daran, aber nicht unbedingt gute. Also ich kann ein paar davon erzählen, aber so... Übrigens nochmal zurück zu meiner Mutter, die hat auch gesagt, in der Flucht war ich auch sehr brav. Also sogar in dieser Zeit, wir waren zum Beispiel auch mal in so einer riesen Scheune, wo Jugendliche, die geflüchtet sind, haben da gesoffen, Party gemacht und andere Dinge noch und haben Spaß gehabt. Dann waren ja auch ganze Familien und das war ja alles zusammengepfercht sozusagen. Die haben sich ja alle versteckt sozusagen. Und ich habe trotz dieser ewigen brutalen Lautstärke, meine Mutter hat gesagt, da ist es unglaublich laut gewesen in diesen in dieser Scheune zum Beispiel, habe ich auch geschlafen. Auf dem Fußboden, ohne Decke.
Denkst du, es ist brav oder es ist Flucht und Selbstschutz?
Inwiefern Flucht und Selbstschutz?
Also zu sagen, man schläft. Also ich kenne das ja zum Beispiel von Kindern, die auf lauten Konzerten sind.
Ja, ich habe mich ausgeklinkt.
Dass die sich oft ausklinken, genau. Weil quasi in deren Ohr und Gehirn das ja so laut ist. Wenn
ja, früher war das unangenehm.
So, genau, dass man sich dann einfach sagt, okay, dann genau, stelle ich mich tot, in Anführungsstrichen, also ja. Ich schlafe. Ja,
ja genau, so ein bisschen auch diese Erschreckung. Ich bin ein sehr sensibler Mensch, hochsensibel. Eben halt auch bestimmt auch erschreckend gewesen für mich, diese Zeit damals. Und ich habe mich einfach ausgeklinkt und bin in meine Traumwelt geflüchtet. Das ist für mich bis heute auch das größte Geschenk, was ich habe. Also dieses in zwei Welten leben. Also ich kann sehr gut und schnell bewusst in meine andere Welt flüchten, so das geht. Das ist bei mir recht einfach. Und das ist auch ein sehr angenehmes Gefühl für mich. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Mechanismus, der mit Schrecken verbunden ist, sondern ich glaube auch, dass er mir heutzutage zum Beispiel auch bei meiner Musik hilft. Ich habe halt einfach, ich sehe ja diese andere Welt, wo ich eben, ich denke mal, mich wohlfühle. Da kann ich mich sehr schnell hinflüchten. Ich wurde halt quasi trainiert damals durch diese Zeit, wie schnell in eine Meditation zu fallen, könnte man sagen.
Ah, okay.
Genau. Es ist eine gewisse Form von sich beruhigen und meditieren auch, ja. Richtig zu atmen, solche Sachen.
Wenn du, ich habe vorher schon mal gesagt, du hast gezeichnet früher auch, tust du das heute immer noch?
Ich würde es gerne, aber dafür
keine Zeit
überhaupt nicht mehr. Jetzt mit diesem Social Media, was noch dazugekommen ist, also die Leute denken auch immer, wenn man irgendwie Künstler ist, das ist irgendwie Texte schreiben, aufnehmen, auf der Bühne stehen und das war's. Das ist ein Trugschluss. Also es gehört viel Korrespondieren mit Leuten dazu. Heutzutage gehört auch das Social Media mit dazu. Instagram-Profil pflegen, dann Facebook, meinetwegen TikTok. Ja, halt, es ist halt auch einfach Arbeit. Also es ist wirklich knallharte Arbeit, besonders wenn man es auch als selbstständiger Musiker, wie ich es bin, macht, merkt man schon irgendwann im Laufe der Jahre so, je mehr auch dazukommt und es kommt jedes Jahr mehr dazu, je erfolgreicher es wird, dass an einem auch einen Haufen Verantwortung hängt und man definitiv auch halt einen Job hat, neben seiner großen Leidenschaft. Bei mir glücklicherweise hat sich, man sagt ja dann, ist meine Berufung, Musik zu machen. Ich mache das ja jetzt mittlerweile seit gut 25 Jahren. Hat sich ja dann verbunden mit meinem Beruf. Also es wurde Gott sei Dank mein Beruf. Meine Berufung wurde mein Beruf. Und das ist natürlich die glücklichste Fügung, die ich mir jemals hätte vorstellen können.
Lass uns doch gleich mal so ein bisschen ansetzen. Also du bist dann in Rosenheim gewesen und bist hier auch dann aufgewachsen quasi. Und hattest dann irgendwann so deine erste Begegnung mit Musik, mit Rap, mit Hip-Hop? War das so die Liebe auf den ersten Blick für dich? War das so ein Aha-Erlebnis oder war das eher sowas, da hat man sich so rangetastet und ist so reingewachsen?
Nee, das war tatsächlich Liebe aufs erste Mal hören. Und zwar war das nicht mal in Deutschland, sondern wo wir dann eben hier auch zur Ruhe gekommen sind in Bayern und gesettelt waren. Da war ich glaube, 10, 11 Jahre müsste ich da alt gewesen sein. Ich glaube 10 oder 11, ja. Da sind wir dann auch in Urlaub mal nach Spanien. Meine Mutter, ihr Freund und ich. Und da wurde mir das erste Mal von einem anderen Kollegen, einem dunkelhäutigen Freund, den ich dort eben kennengelernt habe, Wu-Tang vorgespielt. Auf CD war das schon. Genau, früher habe ich auch Kassette gehört noch. Aber auf CD vorgespielt im Hotelzimmer und am Strand habe ich das erste Mal wirklich realisiert, dass in Amerika da ein Riesen-Movement ist, was sich Hip-Hop nennt. Und Wu-Tang Clan war die Gruppe, von der die CD war. Und das war für mich so neu. Natürlich habe ich vorher auch andere Musik gehört. Ich war riesen Michael Jackson-Fan zum Beispiel. Oder hab halt dieses Eurodance hier gehört, was wir in Europa eben hatten, so dieses weibliche Sängerin, schwarzer Rapper-Prinzip. So, also das ist wirklich sehr, sehr popmäßig und Plastik und so. Und dann habe ich mal wirklich das erste Mal richtigen Rap gehört. Und das war für mich so geil. Also das war, ich habe kein Wort verstanden, was sie dort sagen, aber ich habe diesen Rhythmus sofort gefühlt. Ich habe dieses Rohe gefühlt. Das ist auch das, was ich bis heute an Rap liebe. Das, dieses einfach rohe, kompromisslose. Das gefällt mir sehr gut. Mein leiblicher Vater ist übrigens Mettler. Also der hat auch Musik gemacht, mhm, auch beruflich. Metal ist ja auch sehr
rough,
genau. Und das eben habe ich bei Wu-Tang eben auch gefunden. Habe dann eben auch noch in andere Sachen reingehört, wie Snoop Dogg und Doggy Style und so hieß das Album dann. Und na, dann kriegt man ja auch mit, worum es da so geht. Und das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr angesprochen. Das fand ich sehr, für mich persönlich revolutionär. Und habe dann eben selber auch auf Englisch angefangen, Texte zu schreiben mit 12. Mit 11, 12 Jahren, mit diesem Schulenglisch, was man da hatte. Also diese 5 bis 10 Worte, die man da konnte. Mit diesen 10 Worten habe ich tatsächlich auch schon einen ersten englischen Rap-Text geschrieben. Genau.
Gibt's da noch Aufnahmen?
Von den Englischen nicht. Ich glaube nicht. Da müsste ich wirklich mal, krass, dass du fragst, aber ich habe tatsächlich in der Küche von meinen Eltern damals und im Wohnzimmer auch, weil die hatten da so eine Hi-Fi-Anlage stehen, meine ersten Songs, kann man nicht sagen. Ich wusste nicht mal, wie ein Song konzipiert ist, aber meine ersten Aufnahmen gemacht. Also irgendwie einzelne Sätze, die ich aufgeschrieben habe, auf irgendwelche freien Passagen, auf Kassetten, wo gerade an der Stelle keiner gerappt hat oder so, habe ich dann da drauf gerappt, weil da auch so ein kleines Mikrofon an der Anlage war. Also man konnte mit dieser tatsächlich sich auch vor die Anlage setzen und damit was aufnehmen mit dem Kassettendeck. Und habe dann auch sogar irgendwie so ein bisschen, ja, wie so das Producer-Leben mit 12 oder 13 da war ich erst 12, genau. Das Producer-Leben so ein bisschen erfahren, weil ich dann einfach 2 Kassetten genommen habe in dieser Hi-Fi-Anlage und dann mir auf die eine Kassette die freie Stelle vom Beat gespielt habe und dann das irgendwie so gewurschtelt habe, dass ich das dann geloopt habe und dann quasi Loops hatte, 4 Takte Loops immer von der freien Stelle von dem Beat und das dann wiederum rüber aufgenommen, also mit Mikrofonaufnahme dann, während ich die Kassette habe laufen lassen, auf richtig so nöhlende Kassetten auch und so, der Takt war kreuz und quer und ich habe versucht, ihn trotzdem zu treffen, das hat mich auf jeden Fall auch geskillt so damals so und das schon mit 12, ja, und das war halt dann meine große Leidenschaft, also, und währenddessen habe ich auch noch gezeichnet, also das ging dann immer mehr weg, je mehr Musik ich gemacht habe, je mehr Texte ich geschrieben habe, desto weniger wurde dann das Zeichnen auch. Ja, irgendwann habe ich dann halt eine Lehre angefangen nach der Realschule, ich habe einen Realschulabschluss gemacht, das war dann auch eben Mediengestalter, also ich habe dann direkt da auch schon gesagt, ich möchte irgendwas im künstlerischen Bereich machen, habe aber die Ausbildung nicht geschafft aufgrund im dritten Lehrjahr habe ich dann die theoretische Prüfung, dann die letzte theoretische Prüfung nicht mehr gemacht, weil ich da einfach andere Sachen im Kopf hatte. Party.
Genau, da wollte ich jetzt gerade noch irgendwie einhaken, aber mit anderen Sachen meinst du jetzt gerade nicht irgendwie, ich habe nur noch Musik gemacht, sondern nee. Du hast ja, bist ja dann auch in, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren, nicht gerade die besten Kreise geraten.
Ja.
Und da auch so brav du wohl als Kind gewesen bist, ging ja auch so ein bisschen Stress zu Hause los.
Definitiv, auf jeden Fall. Also eben, ich war als Kind ein Engel und dann, ich glaube, meine Mutter sagte so ab 15 oder so müsste das gewesen sein, 15, 16, so ging es dann richtig bergab. Das war dann auch diese Lehrzeit, wo ich war, also dann demnächst, 15, 16, 17, 18, so habe ich die ersten Erfahrungen gesammelt mit Alkohol, Drogen, und dem falschen Umgang, also mit richtig freaky Leuten und so solchen Sachen halt. Und viele in meinem Umfeld, muss ich dazu sagen, also ich war da echt nicht der Einzige oder eine oder irgendwie eine Ausnahme. Es waren erschreckend viele, also eigentlich so gut wie alle bei uns im Ort, könnte man fast sagen. Dann ging es halt bergab und ich war auf jeden Fall nicht mehr der brave Junge, sondern da stand dann auch die Polizei öfters bei meinen Eltern vor der Tür und ich habe, was weiß ich, bin über die Autos gerannt bei uns in der Straße, so also über die Dächer von Autos und also habe dann quasi so meinen Parcours dort gehabt und am nächsten Tag dann auch, ja, die ganzen Autos zerstört gewesen und ich war das halt so, ne? Und halt viel Scheiße gebaut mit meinen Leuten, so, ne? Also auch Leute haben Drogengeschäfte gemacht oder Schlägereien und was da alles dazu gehört hat, dann Saufexzesse, eben auf der Wiesen, so die kleinen Dorfwiesen kennt man ja auch. Man weiß ja auch, dass teilweise auf dem Dorf es noch krasser abgeht, was Drogenmissbrauch und Alkoholmissbrauch betrifft, als jetzt irgendwie in der Stadt. Das weiß man, also wenn zum Beispiel, ich wohne jetzt zum Beispiel in der Stadt und auch damals mit 21, 22 wusste ich auch genau, wenn jetzt irgendwie die vom Dorf kommen oder von den Dörfern außerhalb, dass auf jeden Fall Randale ist in den Clubs und so weiter. Also das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber als die Stadtmenschen, die auch nicht ohne sind. So. Also ich bin wirklich da in die Hardcore-Kreise reingekommen. So. Viele, viele falsche Leute auch kennengelernt, ja.
Wie war das dann auch so im Zusammenspiel mit deiner Mutter, deinem Stiefvater?
Da gab es auch, leider Gottes eben, war das dann auch teilweise kurz mal an der Grenze, dass meine Eltern sich leider dann auch wegen mir gestritten hatten, weil ich eben diesen halt nicht mehr Herr meiner Sinne war. Und haben halt dann auch irgendwie, ich glaube, es gab auch mal eine Zeit, da hätten die sich fast sogar getrennt. Ich erinnere mich dann noch an so eine Nacht, wo dann mein Stiefvater weggefahren ist und auch gesagt hat, er macht das nicht mehr mit und so. Weil es ist halt natürlich auch schwierig. Meine Mutter liebt mich über alles und liebt aber auch ihren Lebensgefährten, ihren Mann. Und das war ganz schlimm für meine Mutter, dass es sie so innerlich zerrissen hat sozusagen. Mit mir da irgendwie klarzukommen, mich irgendwie auf dem Bein zu halten, dass ich nicht komplett wegrutsche so. Meine Mutter hat immer, also ohne meine Mutter wäre ich heute nicht der ich bin. Die ist eine super starke Frau. Ich verdanke ihr so viel. Also ist eine richtige Kämpferin, eine echte Kämpferin. Man sagt, sie ist ja mit mir als Anfang 20-Jährige geflüchtet von Ost-Berlin über Ungarn. Hätten die uns geschnappt, hätten sie in den Knast gesteckt und ich wäre ins Heim gekommen und solche Sachen. Also das zeugt von einer wirklich starken Frau. Ja, und eben mein Stiefvater halt über alles geliebt. Da hat es eben, da hat es fast so weit geführt, dass sie sich getrennt hätten, was Gott sei Dank nicht passiert ist. Also irgendwie so ein paar lichte Momente hatte ich dann doch noch und habe mich dann auch mal ab und zu wieder zusammengerissen. Und ja, also es war einfach.
Merkt man es ja nicht, oder? In dem Alter, wenn man so.
Nein, gar nicht. Man ist wild, jung, man will feiern, man will Party machen, man möchte Mädels kennenlernen und. Es ist halt, ich hatte eine sehr wilde Phase einfach so und dadurch, dass ich halt auch sehr anfällig bin für sinnesbetäubende Sachen, sage ich mal so. Ich bin Fische von Sternzeichen, wenn man sich ein bisschen mit Astrologie auskennt, was ich früher, womit ich mich früher sehr beschäftigt habe, dann merkt man schon, dass da auch so eine gewisse Affinität zur Sucht in diesem Zeichen immer wieder hervorgehoben wird, in den Büchern und so weiter. Und das trifft bei mir tatsächlich auch zu. Deswegen war das für mich doppelt so schwer wie für andere. Also andere haben jetzt irgendwie da gefeiert, sind aber dann wieder in die Arbeit gegangen. Ich aber habe gefeiert und konnte erstmal nicht in die Arbeit gehen. Ich war erstmal damit beschäftigt, mich selbst zu bemitleiden.
Wenn du sagst, du hattest so eine wilde Phase, wie lange hat denn die gedauert? War das dann irgendwann so ein Aha-Moment, wo du gemerkt hast, so, jetzt muss ich woanders abbiegen?
Ja, bei mir war es mit dem Kiffen zum Beispiel, also das war bei mir, hat mich sehr verwirrt, sage ich mal so. Und nachdem das dann irgendwie mal eingeschränkt wurde bei mir, beziehungsweise ich dann damit aufgehört habe, also ich habe lange, lange Zeit nie mehr wieder einen Joint angefasst, da hat sich das dann auf jeden Fall auch gebessert. Und ich habe ja dann natürlich auch im Laufe der Zeit viele Freunde und Freundinnen kennengelernt, die überhaupt gar keine Drogen konsumieren. Also ist auch vollkommen straight edge Menschen, sind auch bis heute, also Freundinnen von mir, die trinken vielleicht ab und zu mal ein, zwei Sekt oder mal einen Aperol Spritz oder was weiß ich oder eben überhaupt nichts. Und die kenne ich schon seit 15 Jahren. Die kennen mich in meiner ganz schlimmen Zeit noch und sind aber trotzdem an meiner Seite geblieben und haben quasi auch so ein bisschen auf mich aufgepasst, weil sie mich halt lieb haben. Und die sind natürlich auch damit dafür verantwortlich, meine Freunde und Familie, dass ich eben dann irgendwie langsam, aber sicher dann da rausgekommen bin. Aber der wirkliche Umschwung kam eigentlich erst wirklich, ich hatte mit Alkohol übrigens die meisten Probleme, beziehungsweise ist das bis jetzt auch noch der Fall. Alkohol lässt einen so schnell nicht mehr los, wenn man da wirklich mal intensiv drin ist.
Weil es ja auch so eine Gesellschaftsgeschichte ist.
Vor allen Dingen in Bayern. Ich hatte ja auch einen Biergarten direkt vor der Haustür. Also ich bin vor die Tür gegangen und habe Leute in Gesellschaft gesehen, Spaß haben, essen, trinken, feiern und bis, ne, das ist halt auch ein gewisses Ambiente, das können manche vielleicht gar nicht so nachvollziehen, die jetzt, weiß ich nicht, irgendwie in einer anderen Großstadt wohnen oder so, wo dann halt so ein Pilz mal getrunken wird, so ein Becks oder so 0,33er oder sowas. Bei uns gibt's halt Mass, ne? Bei uns gibt's auch die Wiesen und so, bei uns gehört Alkohol einfach mit zur Kultur mit dazu. Das ist halt nochmal ein kleiner Unterschied eben woanders, wo halt da ab und zu mal ein Gesellschaftsbierchen getrunken wird oder sowas. Wobei ich natürlich mir darüber im Klaren bin, dass es überall in jeder Ecke der Welt schwerste Alkoholiker gibt. Nur hier gehört es halt irgendwie ein bisschen mit so einem guten Ton auch dazu, nach der Arbeit irgendwie noch mit seinen Kollegen 2-3 Bierchen zu trinken oder sowas. Und da rutschen halt manche dann halt wahrscheinlich ein bisschen schneller noch in die Alkoholsucht oder realisieren sie bis ins hohe Alter nicht, dass sie eine Alkoholsucht haben. Und genau, also bei mir war der Alkohol letzten Endes von allem die allerschlimmste Droge, die mir da so widerfahren ist, definitiv. Damit struggle ich auch heute noch. Ich habe jetzt monatelang keinen Alkohol mehr getrunken, weil eben halt unter anderem auch die Musik, wollte ich jetzt nochmal darauf zurück, weil die Musik mich eben gerettet hat sozusagen. Also das ist wirklich, Musik war schon immer, seit ich 12 Jahre alt bin, vor diesem ganzen Quatsch, der da passiert ist, war das immer mein roter Faden in meinem Leben. Und je mehr die Musik mich aufgefangen hat und je mehr auch zu meinem Beruf wurde und je weiter das so ging und je mehr Leute und Musiker und Kollegen ich kennengelernt hatte, desto uninteressanter und je mehr, so ist das immer mehr in den Hintergrund getreten, da jetzt irgendwie mich jeden Tag wegzuschießen. Es war dann irgendwann, keine Ahnung, alle 4 Tage mal und dann nur noch jedes Wochenende. Dann gab es mal Phasen, da habe ich dann irgendwie auch 3-4 Wochen gar nichts gemacht, sondern nur mich fokussiert hingesetzt und an meinen Projekten gearbeitet. Dann wieder 2 Monate rückfällig geworden. Also wie hast du letztes Mal gesagt, Quartalssäufer. Quartalssäufer, sagt man
also
dazu,
genau. Also nicht so Spiegeltrinker, die halt irgendwie immer ihren Spiegel halten, du quasi sagst, du fängst an und dann kannst du irgendwie...
Ich kann es nicht kontrollieren. Wenn ich mal anfange, tue ich mich sehr schwer damit, es im Zaun zu halten. Also es geht auch, es kommt auch vor. Aber ich sag mal so, zu 80% oder so, wenn ich jetzt irgendwie abends weggehe und 2-3 Bierchen trinke, dann ist es schon so, dass ich schon trinke, bis ich sehr, sehr, sehr betrunken bin. Und nicht wie andere, die dann nach 2 Stunden sagen, so, ich gehe jetzt nach Hause. Also das liegt mir aber auch wahrscheinlich so ein bisschen noch in den Genen. So. Ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, auch wenn das natürlich eine sehr schlimme Sache ist mit dem Alkohol bei mir, habe ich Gott sei Dank das Glück gehabt, nie wie andere Freunde von mir in diese Whisky-Sachen oder Cognac-Sachen oder so reinzukommen. Bei mir war es wirklich das Bier. Oder ist es das Bier halt so, ne? Bier halt in Bayern, Bier und Bayern und so, das schmeckt mir halt, ne? Ich trinke gerne mal ein Bierchen in der Sonne so.
Ist es so, dass der Alkohol, der dir mehr gegeben hat oder mehr genommen bisher?
Definitiv genommen. Alkohol ist zerstörerisch ohne Ende. Ich kann jedem nur raten, weil ich spreche aus Erfahrung. Ich bin nicht wie jemand, der irgendwie darüber redet, wie scheiße Drogen sind und wie scheiße Alkohol ist, aber so noch niemals irgendwie im Ansatz eine Erfahrung damit gemacht zu haben. Also auf die kannst du pfeifen, auf solche Leute. So, das sind einfach nur, ich hasse solche Menschen. Weil du musst wirklich, du weißt gar nicht, wovon du redest, deswegen urteile nicht darüber. Eine Suchtkrankheit ist wirklich kein Spaß. So, und wie ich schon vorher gesagt habe, bei mir ist es Gott sei Dank im milden Bereich. Andere, die auf harten Alkohol hängen geblieben sind, sind entweder tot oder eben auf Therapie lange Zeit und werden dann rückfällig, Familien zerstört, Geld, alles verloren und so. Und bei mir geht's ja Gott sei Dank noch. Es hat mir so viel genommen. Es hat mir auch meine erste Liebe genommen, also meine große erste Liebe. Und ja, gegeben hat es mir vielleicht eine schöne Zeit, schöne Abende, viel Spaß, Partys, Frauen und mit Freunden lachen. Und natürlich, ich will es auch, ich sag's auch so, ich will es auch nicht missen. Es hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und ich bin durch sehr viel Leid durch dieses Alkoholthema gegangen. Das ist nichts Schönes, wie gesagt, da ein Problem damit zu haben. So, das ist wirklich heftig. Andere Leute mit noch viel schlimmeren Sachen, mit Heroin und Crystal, in meinem Freundeskreis auch damals. So, ne? Und das ist alles kein Spaß.
Du hast gerade gesagt, dass du deine große Liebe dadurch so ein Stück weit das mitverantwortlich dafür war, dass du die verloren hast. Mm. Was ja auch eine sehr, sehr dunkle Zeit für dich gewesen ist, aber gleichzeitig ja wohl auch ein, ja, irgendwie sowas Schöpferisches hatte letzten Endes.
Total. Da habe ich auch sowas Ähnliches wie, oder wenn ich sogar Gottglauben entwickelt. Also ich habe den Glauben an eine höhere Macht, weil ich es wirklich halt erfahren habe, dass es so etwas gibt. Also ich glaube seitdem an Wunder.
Magst du uns so ein bisschen erzählen, was ist denn da genau passiert? Warum ist diese Beziehung auseinandergegangen und was war dieses Wunder letztlich?
Ja, ich war in der Beziehung ungefähr 4-5 Jahre und sie hat mich halt kennengelernt, wo ich wirklich schon in einer sehr, also sehr tief hinabgerutscht bin, wo ich sag dazu immer diese Parkzeiten, also wo ich sehr viel mit Junkies im Park abgehangen bin und Wodka trinken und also da war dann auch teilweise eben, da war es schon kurz vor knapp, dann eben auch teilweise mit hartem Alkohol und immer Bier trinken, jeden Tag, also ich war jeden Tag rotzevoll, ich war jeden Tag betrunken. Also es ist natürlich auch nicht körperlich gesund, das wie gesagt, viele Freunde von mir sind da auch im Krankenhaus gelandet, Alkoholvergiftung und so weiter. Ist mir Gott sei Dank noch nie passiert, also ich bin noch nie im Krankenhaus mit Alkoholvergiftung gelandet. Und da hat sie mich eben quasi kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist. Bei mir in meiner alten Wohnung sind Leute ein- und ausgegangen. Ich habe eine ganz kleine Einzimmerwohnung gehabt und man sagt so spaßeshalber, Freunde von mir, die mich kennen, bei mir war die halbe Stadt schon zu Besuch. Also teilweise wirklich in einer Wohnung, wo wirklich nur 4 Leute reinpassen, im Endeffekt in das Zimmer, waren bei mir teilweise 20 Leute drin. Also die haben sich schon fast auf dem Bett gestapelt bei mir. So heftig war das. War einfach, und ich habe geschlafen, weil ich einfach es nicht mitbekommen habe. Und laute Musik und Polizei und Nachbarn und Schlägerei und solche Sachen. Also das in der Zeit, und da muss sie wohl irgendwie auch mal mit dabei gewesen sein. Und da habe ich sie dann eben kennengelernt. Und sie hat trotz allem da durchgesehen, durch dieses ganze, diesen ganzen Dreck und diesen ganzen Scheiß halt einfach so, der mich umgeben hat und umschwirrt hat, hat sie mein wahres Wesen gesehen und war immer da, hat mir aufgeholfen, wenn ich nicht mehr konnte, hat mich nach Hause getragen, gestützt, wenn ich nicht mehr laufen konnte. Und ich habe sie aber trotzdem scheiße behandelt. So. Also ich habe sie oft stehen lassen, sie meinte irgendwie, sie kommt dann mal bei mir zu Hause vorbei, wenn ich jetzt irgendwie von der Arbeit komme. Moment, ich trinke mal kurz einen Schluck. Und trotzdem bin ich dann nach der Arbeit noch zu Freunden gegangen, um weiter zu saufen und habe sie dann irgendwie 3 Stunden da bei mir vor der Tür stehen lassen oder auch im Regen. Also diese richtig klassischen Geschichten, jemanden im Regen stehen lassen, das tut mir bis heute auch wahnsinnig leid. Und sie war immer da, bis es dann irgendwann so weit war, wo sie dann auch nicht mehr konnte. Und irgendwann war sie dann nicht mehr da. Das war dann die Zeit, wo ich gemerkt habe, dass ich sie liebe. Weil, wie ich schon erzählt habe, ich habe ja in der Vergangenheit sehr krasse Bindungsängste und also Angst oder Probleme mit Vertrauen. Aber da war es dann so weit, dass ich sie vermisst habe. Und da habe ich mich dann von mir aus bei ihr gemeldet. Und ich möchte jetzt auch nicht zu viel darüber erzählen, weil sie ist heute glücklich mit ihrem Lebensgefährten, hat auch jetzt auch schon ein Kind, soweit ich mitbekommen habe. Ich wünsche übrigens auch alles Gute, also da ist überhaupt kein böses Blut und ich bin da auch null mehr jetzt irgendwie traurig. Also ich wünsche wirklich nur das Beste, ganz also von Herzen. Und dann waren wir eben 4-5 Jahre zusammen und bis es dann halt zu dem Punkt kam, dass sie das halt trotzdem nach 2-3 Jahren dann eben gesagt hat, also entweder du hörst jetzt auf mit Trinken und diese Abstürze und so, das ertrage ich einfach nicht mehr. Wenn du nüchtern bist, liebe ich dich. Wenn du was getrunken hast, überhaupt nicht. Wobei man dazu aber auch sagen muss, ich bin null aggressiv. Also ich bin kein aggressiver Mensch. Ich schlage nicht oder sowas. Das ist bei mir nicht der Fall. Bei mir ist es, ich werde sehr zynisch, ich werde sehr biesterig und so. Und verbal kann ich da auf jeden Fall sehr gemein werden. Ich habe auch eben Freundinnen von mir oder Freunde von mir, die immer noch mit mir befreundet sind bis heute, auch bei manchen Saufabenden sowas von verbal angegriffen und fertig gemacht, so wo mir dann am nächsten Tag erzählt wurde, das war einfach nicht ich selber. Aber das, glaube ich, wissen alle Leute, dass wenn man zu viel erwischt vom Alkohol, dann ist man nicht mehr man selbst. Also man ist halt einfach betäubt und vergiftet. Genau. Und sie hat das dann eben nicht mehr mitmachen wollen, verständlicherweise, und hat eben dann gesagt, entweder ich oder die Flasche sozusagen. Und ich habe dann von einem Schlag auf den anderen, weil ich so Angst hatte, sie zu verlieren, weil ich sie so geliebt habe, habe ich dann von einem Tag auf den anderen einfach aufgehört. Mit allem. Also nie mehr wieder Alkohol, kein blöder Umgang mehr mit Leuten und solche Sachen. Und genau, und war dann tatsächlich über ein Jahr alkoholfrei, wenn man so sagen möchte. Und das Traurige daran war dann aber trotzdem, dass wie in jeder Beziehung gab es dann auch Sachen, die im Argen lagen, die nicht so gut funktioniert haben. Und irgendwie war es dann so, dass ich dann tatsächlich auch so ein bisschen zu brav geworden bin. Also ich war dann ins Kino gehen, Geschenke machen. Also eigentlich war das dann wirklich so Paradies und heile Welt. Und das war aber dann irgendwie nicht mehr ich. Also irgendwie hat sie dann, ich kann das bis heute auch noch nicht richtig erklären, deswegen hat es mir so unglaublich wehgetan, hat sie sich dann trotzdem von mir getrennt. Vielleicht vergesse ich jetzt auch ein, zwei Punkte. Wie gesagt, das liegt so lange, das ist jetzt genau 10 Jahre her. Jetzt ist 2021, das war 2010, 2011. Und ich möchte jetzt auch nach 10 Jahren dann nicht noch irgendwelche Sachen spekulieren, wo sie dann wahrscheinlich sagen würde, das war ganz anders oder so.
Aber die Beziehung war beendet.
Die Beziehung, es hat halt dann einfach trotzdem nach 4, 5 Jahren nicht mehr geklappt, obwohl ich aufgehört habe zu trinken. Und war dann halt dementsprechend so am Boden, weil ich es nicht begreifen konnte. Weil das der erste Mensch war, neben meiner Mutter, dem ich seit langem oder das erste Mal in meinem Leben wirklich vertraut habe und mein Leben dafür gegeben hätte, für diesen Menschen, dass es dann trotzdem vorbei ist. Und dann ist das passiert, was man sich vorstellen kann. Ich bin noch schlimmer in den Sumpf abgerutscht. Wegen den Schmerzen in der Seele halt einfach, weil ich so viel gelitten habe. Ja, und die habe ich versucht natürlich zu betäuben, die Schmerzen. Und habe mir dann auch harten Alkohol gekauft und bin dann auch mal, also in einem ganz dunklen Moment, wo ich es dann fast nicht mehr ausgehalten habe, bei uns in Rosenheim zum Bahnhof gegangen, um mir das Leben zu nehmen. Also ich wollte von Zug rennen. Mir war da auch, ich weiß, dass von Zuglaufen eine der schlimmsten Formen ist, sich das Leben zu nehmen, weil man da auch andere mit beeinträchtigt. Aber wenn man in dieser Hölle ist, dann denkt man darüber nicht mehr nach. Über was anderes. Aber Gott sei Dank ist dann im letzten Moment, wo das dann soweit war, wo ich dann davor stand und auf den Zug gewartet habe, mit so einer Flasche Whisky in der Hand war das, kam dann auf einmal so ein Licht, wie so ein helles Licht vor meinem geistigen Auge. Und auf einmal ging das alles ganz schnell. Auf einmal habe ich so gesehen, was würde passieren, wenn du dich jetzt umbringst und was würde das deiner Mutter antun?
Ja.
Was hat die alles für dich getan? Deinem Stiefvater. Und du hast auch noch eine Handvoll Freunde, die bei dir geblieben sind, trotz der schlimmen Zeit, die bis heute noch bei mir sind übrigens. Was wird aus deinen Freundinnen, aus deinen Freunden? Und das alles kam in diesem einen Moment und hat mich dann dazu gebracht, mich umzudrehen. Und dann bin ich nach Hause gerannt, glaube ich sogar, und habe einfach das gemacht, was ich auch die Jahre davor gemacht habe. Ich habe mich dann das war um 4 Uhr in der Früh irgendwann, mitten unter der Woche, habe mich dann komplett besoffen, war ich ja, auf diesem Adrenalin, aber auch dann vor den Computer gesetzt, mir im Internet irgendeinen Freebeat rausgesucht, also so ein Hip-Hop-Beat, den man umsonst haben kann, ein Instrumental. Und habe dann da angefangen zu schreiben und zwar alles aufzuschreiben, was mir da in dem Moment in meiner soweit ich noch geistig fähig war, weil ich war wirklich ziemlich am Ende, was mir da wichtig war, und habe das eben rausgelassen und habe dann den Track Chitanie geschrieben. Den gibt's auch heute noch im Internet zu hören. Übrigens ist auch da das Profilbild, das von dem Rosenheimer Bahnhof. Das habe ich an diesem Tag einfach als Cover sozusagen kurz ausgewählt und so. Ich habe das dann also quasi in Kreativität von 4 Uhr bis 6 Uhr morgens verwandelt und konnte danach dann auch tatsächlich schlafen. Und dann ging es mir persönlich besser.
Du konntest es kanalisieren.
Ich konnte es Gott sei Dank kanalisieren und habe mir nichts angetan. Und war dann natürlich auch bei meinen Eltern und habe dann nochmal halt geweint wie ein Schlosshund und so weiter. Und denen natürlich erstmal noch nichts davon erzählt, aber den Song, der war dann auch eine Woche später im Internet. Ich denke mir, vielleicht haben das meine Eltern trotzdem irgendwie zufällig gehört. Ich weiß es nicht, das ist im Endeffekt auch hinfällig heute, weil ich stehe heute fest im Leben. Und ja, ich habe aber trotzdem dann noch weiter gelitten. Aber mein erstes und ungefähr in dem Zeitraum hatte ich dann aber trotzdem die Möglichkeit bekommen, mein erstes Album rauszubringen, weil ich war vorher ein Underground-Künstler, der zwar vielleicht eine Handvoll Fans hatte, so 50 oder 100 Fans, oder sagen wir vielleicht 400 oder 500 Fans deutschlandweit, aber so im Endeffekt war ich am Krepeln wie jeder andere dritte Rapper. Künstler. So. Ja, Künstler trifft es am besten, genau. Und da kam dann eben auch in dem Zeitraum DJ Eule auf mich zu und hat eben mir angeboten, das erste physische Album auf CD zu releasen in einer kleinen Auflage. Und das hat mir natürlich auch wieder ein bisschen Lebensmut gegeben. Oder halt, das gab es ja noch nie vorher, dass ich meine eigene CD in den Händen halten kann. Genau, und auf dieser CD war dann auch ein Track drauf, der heißt 3 Schwerter, wo ich eben dann auch nochmal in wo ich über die große Trauer hinaus war, meine Wut, die danach gefolgt hat. Sowohl Wut auf mich selber, sowohl Wut auf die Lebensumstände, als auch dann leider Gottes halt eben auch auf das Mädel, mit dem ich damals zusammen war, was mich dann eben verlassen hat und ich konnte das nicht verstehen und so. Und da habe ich da alles nochmal aufgearbeitet in diesem Drei-Schwerter-Track. Und um jetzt diesen großen Kreis zu spannen, warum mein Leben jetzt dann doch in eine bessere Bahn geleitet wurde, genau dieser Drei-Schwerter-Track wurde durch den besten Freund von Kool Savas entdeckt. Der hat irgendwie im Untergrund, also bei diesen kleinen Auflagen von CDs von Rappern aus Deutschland, irgendwie dann meine CD in die Hände bekommen und hat das Album durchgehört, diesen Song gehört, hat dann auch, also er fand diesen Song auch unglaublich gut, der beste Freund von Savas, und hat diesen, das Album dann auch nochmal Savas gezeigt und hat gesagt, hier, hör dir mal diesen Jungen an, was der da rappt, wie er das Ganze macht, hör dir das mal an. Und dann ist passiert, was passiert ist. Ich von 0 auf 100 irgendwann, unter der Woche war das auch, ich habe an einem Nachmittag, ich habe nicht damit gerechnet, klingelt auf einmal mein Handy und die ganzen Nachrichten prasseln ein, im Messenger, WhatsApp, SMS. Kool Savas hat einen Song von dir geteilt. Kool Savas hat ein Bild mit deinem Album in der Hand geteilt auf Twitter. Und Facebook, glaube ich, auch war das damals noch. Und ich so, was? Von dem Anima-Album, diesem kleinen Untergrundalbum sozusagen? Ja, genau, von dort. Und dann habe ich eben erfahren, dass das eben sein bester Freund ihm zugetragen hat. Und dann habe ich Savas angeschrieben auf Twitter. Ich hatte damals nicht mal Twitter und habe mich da extra angemeldet, deswegen, um Savas anzuschreiben. Ich dachte, der antwortet vielleicht eh nicht, weil der ja 100.000 Follower hatte so. Und das geht vielleicht unter. Aber nein, tatsächlich, er hat mir dann irgendwann im Laufe des Tages zurückgeschrieben. Und witzigerweise hatte er dann auch, glaube ich, eine Woche drauf oder zwei Wochen drauf eine Show in München. Und hat mich dann zur Show...
Zufall oder nicht?
Ich glaube nicht an Zufall. Ich glaube nicht mehr an Zufall. Ich glaube einfach nur noch an Fügung. Und hat mich dann da in München zu seiner Show eingeladen und mich dann auch noch mit auf die Bühne genommen. Also so richtig, so, hast ein 16er, willst ein 16er auf der Bühne rappen? Und ich war davor so lange, glaube ich, nicht mehr auf der Bühne oder nicht wirklich. Also so, auf jeden Fall war das für mich so krass, das erste Mal vor so tausenden Leuten mal wieder. Ich muss sagen, ich hatte früher auch viele Auftritte, das haben wir jetzt gar nicht so beleuchtet, wo ich 17, 18 war. In der wilden Zeit bin ich auch schon auf der Bühne gewesen. Aber das war mal wieder seit langem die Möglichkeit, halt so vor so vielen Leuten aufzutreten und dann noch mit Kool Savas, der wirklich für Deutschrap so viel getan hat. Also der Baba ist in Deutschrap so, zu dem jeder eigentlich aufschaut oder auch aufschauen sollte, weil er einfach ein Urgestein ist und eine Ikone. Und da mit dem dann aufzutreten, ich kam dann auch in seine Booking-Agentur an demselben Abend rein, weil sein Booker war auch vor Ort. Der Adnan, liebe Grüße an der Stelle. Und da bin ich auch bis heute noch. Und so kam dann eins zum anderen, ja. Und es ging noch die Reise ab da, also es ging dann noch steiler bergauf. Aber ich überlasse dir jetzt auch mal wieder das Wort.
Ja, aber es ist ja total spannend zu sehen, wie nach so einem Totalabsturz quasi man sich mit Hilfe von der Leidenschaft, sage ich jetzt mal, in deinem Fall halt Musik, man sich wieder hochziehen kann und dann natürlich auch Dinge, die authentisch und echt sind, Leute treffen. Also das ist ja, du hast ja gesagt, es gibt ja viele, ja, also die, die so im Untergrund so ihre Sachen produzieren und so. Und das...
Da fehlt jemanden, aber das gewisse so, Etwas.
Genau. Ne? Und das, was mir so bei dir aufgefallen ist, ist schon so ein Eindruck, den ich jetzt habe, also dass du deine Beats und deine Texte zusammenspielen. Also dass quasi das, was deine Musik ausdrückt, sich in den Texten widerspiegelt. Das unterscheidet dich, finde ich, ja auch von ganz vielen anderen. Ist das so ein Geheimnis von dir auch so ein Stück weit?
Meinst du es jetzt rein musikalisch oder findest du auch, oder meinst du, dass die musikalische Untermalung sehr gut zu den Inhalten passt?
Genau.
Okay, ja, das ist wahrscheinlich dann einfach das Musikergehen, was ich in mir habe. Ich höre ja übrigens auch alles Mögliche. Also ich höre nicht nur Rap, ich höre einfach gerne gute Melodien. Klavier, Geige, hat auch was mit meiner Synästhesie zu tun, die können wir ja kurz mit reinbringen. Ich bin nämlich Synästhetiker, ich sehe auch Farben in Tönen und orientiere dann natürlich auch die Themen so ein bisschen dran. ich habe so ein ganz spezielles, so ganz spezielle Fühler für Musik und wie sie mir gefällt. Und das kann durchaus sein, dass es dann bei dir so gut harmoniert und ineinander greift. Ich möchte auch immer, dass es rund ist und dass die Melodie farblich auch zu den Bildern passt, die ich textlich male. Mhm. Und dieses Authentische, was du meinst, ist halt einfach, ich leier mir nichts aus den Rippen. Also ich spiegel im Endeffekt nur das wieder, wie ich die Dinge sehe und wie ich sie erlebe und richte halt das Schwert der Wahrheit auch gegen mich selbst. Das ist wahrscheinlich auch was mich so unterscheidet von vielen anderen, weil viele machen oft dieses Ich bin's oder bringen irgendwelches verschwurbeltes Esoterik, irgendwelche solche Texte in der Richtung. Aber da ist halt wenig Persönlichkeit drin. So, und bei mir ist das halt so, ich kann sowohl anderen Leuten Fehler aufzeigen, als mir auch selbst. Ich habe mit beiden kein Problem. So, und das ist zum Beispiel das, was authentisch macht. Und man sagt im Hip-Hop auch dazu, das ist real. Also das ist real, das ist Realismus. Auch als wo ich noch gezeichnet habe, habe ich immer Realismus gezeichnet. Also versucht, so fotogestochen scharf wie möglich mit einem Bleistift beispielsweise einen Menschen zu zeichnen oder eine Landschaft oder ein Haus mit allen Details und mit allen Schattierungen und allen Lichtquellen auch. Also mit allen Schatten und Lichtseiten möglichst ein realistisches Bild zu zeichnen. Und das mache ich halt eben seit Ewigkeiten jetzt halt in durch die Texte. Realismus. Deswegen ist es auch so unendlich, mein Output ist so unendlich groß, weil einfach die Vielfalt unendlich ist.
Du musst dir nichts ausdenken.
Ich muss mir nichts ausdenken, genau. Also ich muss einfach nur das aufschreiben, was ich fühle und sehe.
Wenn man jetzt so deine Karriere ansieht, dann frage ich mich, warum bist du eigentlich nicht in Berlin, in Hamburg, in Köln, in Frankfurt? Mhm. Warum bist du in Rosenheim geblieben?
Weil mich die Molochs gefressen hätten, glaube ich. Also ich habe ja schon hier genügend zu kämpfen gehabt, ne? Wie wir ja vorher gesagt haben. Und da das einmal, also ich bin froh, dass ich jetzt nicht mit 19 nach Berlin gezogen bin. Dann wäre ich bestimmt nicht mehr heute der ich bin. Und ja, aber auch einfach, weil ich hier meine Freunde habe, hier meine Familie habe und einfach, weil ich hier diese Geborgenheit halt fühle, in der Nähe von den Bergen. Es macht mich auch, also ohne, dass ich es jetzt bewusst mache, so, aber es macht mich halt auch irgendwie special so. Also wer ist denn jetzt großartig in der deutschen Rap-Szene so aus dem Süden bekannt? Das kannst du vielleicht an einer Hand abzählen und selbst die sind jetzt nicht so mega bekannt. Ich bin jetzt auch nicht der Superstar oder irgendwie sowas, aber halt, es gibt sehr wenige, die jetzt hier es hier geschafft haben, sagen wir es mal so. Wenn du jetzt zum Beispiel in Berlin bist oder in Hamburg bist, da hast du dann natürlich schon die Möglichkeit, wie man es auf gut Deutsch sagt, dich an die Genitalien eines anderen dran zu hängen, um da dann quasi durch diese Art Hochschlafarbeit, das klappt auch unter Männern, ne? da nach oben zu kommen. Das habe ich mir alles erspart. Ich mache das alles independent und auf meinem also gestützt auf meinem eigenen Schaffen und auf meiner eigenen Kreativität, gemeinsam in Zusammenarbeit mit DJ Eule, der dasselbe eben auch bei sich im kleinen Örtchen in Nordrhein-Westfalen macht. Also das ist so eine Connection, die wir da haben. Wir sind zusammen independent, Ayuna. Haben jetzt auch schon die ersten Künstler bei uns aufs Label geholt, die wir auch jetzt supporten können, weil das bei uns so gut läuft. Und haben natürlich den großen Segen von Kool Savage. Und wie du ganz eingangs schon gesagt hast, habe ich auch schon mit namhaften Künstlern wie den Söhne Mannheims zusammengearbeitet und auch anderen Bekannten aus der Szene oder auch jetzt in diesem Moment, während wir sprechen, auch schon Projekte abgeschlossen mit auch sehr großen Künstlern aus ganz anderen Musikrichtungen zum Beispiel auch. Ich hoffe, das wird auch irgendwann mal nach Corona oder wenn sich das mal ein bisschen wieder eingependelt hat, dann auch mal spruchreif und offiziell. Ja, und das macht mich halt einzigartig. Also so, und ich liebe Bayern halt. Ich bin hier halt aufgewachsen. Es ist so wie so eine Hassliebe. Ich wollte schon so oft nach Hamburg ziehen. Ich wollte schon so oft nach Berlin ziehen. Ich fühle mich wohl so, wie es ist. Ich hab jetzt auch eine neue Wohnung. Eine schöne große Wohnung. Und ich bin ja flexibel. Also ich fliege, ich nehme die Öffis und so weiter. Also vielleicht mache ich auch mal einen Motorradführerschein. So, ich komme ja auch raus, wenn ich will. So, ne? Aber hier ist schon so meine Base und
ist es so,
mit den Alpen im Rücken.
Ja, mit den Alpen im Rücken, das ist ein schöner Satz. Ist Heimat für dich ein Ort oder ist es mehr ein Gefühl?
Definitiv ein Gefühl. Mhm. Vor allen Dingen bei mir, was ist bei mir Heimat? Also wenn ich von Heimat rede, dann würde ich höchstens sagen Deutschland, weil ich würde zum Beispiel auch nicht sagen, ich bin ein Bayer, weil ich bin ja ursprünglich aus Berlin und ich wurde von der Berliner Mutter erzogen. Deswegen, ich rede ja jetzt auch nicht bayerisch mit dir im Interview. Andere Leute, die so lange wie ich in Bayern wohnen, die reden urbayerisch. Weißt du, jemand? So, und bei mir ist das ja nicht der Fall. Also ich bin Berliner und Bayer. Also so eine Kreuzung zwischen den beiden, die sich am meisten hassen.
Naja, nicht immer.
Ja, nicht immer, natürlich. Aber halt, du weißt, was ich meine. Ja. So dieses so ab der Donaugrenze und so. Nee, so eine Kreuzung halt zwischen den beiden Extremen, so würde ich es mal jetzt mal scherzhaft sagen. Und deswegen fühle ich mich zum Beispiel auch einfach als Deutscher, wenn es jetzt wirklich um dieses Wort Heimat geht. Also weder als... Und habe halt dann aber mit super vielen Leuten aus Nordrhein-Westfalen zu tun. Also eben das mit ganz Deutschland so. Aber wenn es darum geht, wo ich wirklich beheimatet bin, dann muss ich leider auch, da muss ich glaube ich wirklich sagen, dann geht es echt zurück zu den Wurzeln. Dann würde ich sagen Berliner. Aber ich kann es mir nicht aussuchen, weil ich bin jetzt seit wie lange? 28 Jahre in Bayern. Deswegen ist natürlich Bayern meine Heimat.
Was ist denn so in Rosenheim so dein liebster Platz zum Abhängen? Gibt es sowas?
In Rosenheim?
Ja.
Ich hätte jetzt fast schon gesagt, der Biergarten, nee, aber das wäre jetzt ein bisschen zu plump und einfach. Nee, der liebste Platz für mich zum Abhängen ist meine Badewanne. Also ich bade sehr gerne und das ist für mich mein kleines Paradies. So, dass ich brauche, das war auch jetzt bei der neuen Wohnungssuche die Hauptprämisse, dass es eine Badewanne hat das und nicht nur noch eine Dusche. Da wäre ich der unglücklichste Mensch der Welt. Ich liebe es zu lesen in der Badewanne, Texte zu schreiben in der Badewanne. Oder allgemein im Wasser oder am Wasser zu sein, am See zu sein.
Der Fisch halt.
Ich sag mal, Seen und Berge sind meine Lieblingsplätze.
Mhm.
Mhm. Auch die Berge, durchaus.
Du hast ja vorhin schon mal angedeutet, es geht ja immer ganz, ganz viel, auch bei dir, so um Licht und Schatten, um Auseinandersetzung mit auch so ein Stück weit, ich nenne es jetzt mal die eigenen Dämonen, die man so hat. Und um das Beherrschen von inneren Zuständen.
Mhm.
Wir haben uns schon mal darüber unterhalten, dass so Besonnenheit auch so eine Rolle spielt in wirren Zeiten, sage ich jetzt mal. Was ist denn so deine Lebensphilosophie?
Das ist eine große Frage. Da müsste ich jetzt wirklich mal drüber nachdenken, was meine Lebensphilosophie ist.
Du hast Zeit.
Ich denke aber... Nee, ich brauche gar nicht so lange, wie ich jetzt gerade dachte. Meine Leben, ist das überhaupt eine Philosophie, wenn ich sage, dass ich möglichst versuche, so viel Wissen wie möglich über die Welt zu sammeln, so viel zu träumen wie möglich, so viel in mich aufzunehmen, was mir das Leben zu bieten hat. Also ich bin wie so ein Schwamm, der... von jeder Kleinigkeit begeistert ist. Das war auch, nachdem ich mir eben versucht habe, das Leben zu nehmen, war das eins der ersten Dinge, da kam ich mir vor wie in so einer Reha oder so nach einem schweren Unfall. Ich musste erst mal wieder das Leben lieben lernen. Ich habe das Leben nämlich gehasst. Deswegen wollte ich es ja von mir wegstoßen und nicht mehr haben. Und seitdem das so ist, habe ich mich über, das klingt jetzt so kitschig, aber es ist einfach die Wahrheit, also sage ich es auch, über, wo ich dann im Park gesessen bin, wo es genieselt hat, über das Herabperlen von einem Wassertropfen, von einem Blatt, gefreut, als wäre das Schönste auf der ganzen Welt. So wie andere Leute sich, reiche Leute oder so, wahrscheinlich über zwei Ferraris freuen oder sowas. Dieses selbe Freudegefühl hat mir ein herabperlender Wassertropfen auf einem Blatt im Nieselregen gegeben. So, also das meine ich mit den Kleinigkeiten. Deswegen will ich darauf hinaus, weil das eben jede Kleinigkeit, alles auch... Ich kann das gar nicht in Worte fassen, deswegen mache ich ja Musik, weil ich eben da setze ich mich dann besonnen hin, um das eben aufzuarbeiten, was da in mir eigentlich vorgeht. Es geht besser als jetzt hier im Interview. Eben die Vielfalt des Seins einzufangen, ist meine Lebensphilosophie.
Und das auch dann wieder zu spiegeln in deinen Texten. Weil das ist ja lustig, wenn du sagst, ich habe jetzt da keine Worte, weil du ja eigentlich der König der Worte bist, wenn es um die Texte geht.
Also ja, aber da bin ich konzentriert, da muss ich mich wirklich, also da ich sage, danach qualmt mir auch immer der Schädel. Also so ich möchte dann wirklich picobello, wie beim Zeichnen eben auch, dann auch wirklich jedes Detail, jede Emotionsregung, die in mir ist, jedes Bild, was in mir auftaucht, versuchen in Kontext zu setzen, Analogien herzustellen, solche Sachen, das ist ein sehr komplex. Meine Synapsen machen da auf jeden Fall ein Feuerwerk. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr, sehr schöner Prozess, aber auch ein sehr anstrengender Prozess, das eben möglichst konzentriert und wahrheitsgetreu wiederzugeben. Und natürlich aber auch eine Spielerei.
Das eine ist ja tatsächlich das, was in einem drin ist, nach außen zu projizieren. Ja. Das andere ist aber auch, also auch wenn ich dich jetzt nicht so erlebe als jemanden, der permanent andere braucht, die ihm auf die Schulter klopfen und sagen, das hast du jetzt toll gemacht, ist es ja trotzdem so, dass wenn Resonanzen kommen, das ja auch was mit einem macht. Ich erinnere mich da auch an ein Video auf YouTube, das ich mir angeguckt habe von dir, in dem so ein Kommentar unten drunter war, dass du die Dinge aussprichst, die eine Person nicht selber in Worte fassen kann und deine Musik dazu benutzt, auch innere Zustände zu transportieren zu jemand anderem. Was bedeutet dir sowas?
Das ist für mich unglaublich. Das ist, das muss, ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wie wenn. Wie wenn jemand nicht sehen kann und blind ist und man lässt ihn sehen. Oder jemand kann nicht gehen und man lässt ihn gehen. Das kommt jetzt so ein bisschen aus dieser Jesus-Richtung. Fällt mir übrigens jetzt gerade selbst auf, dass das tatsächlich eben mit Jesus sich widerspiegelt. Aber so in der Richtung ist das. Also ich gebe quasi Menschen damit ein Tool in die Hand. Oder beispielsweise dir fehlt der rechte Arm. Ich gebe dir dann diesen rechten Arm. Oder dir fehlt das linke Bein. Ich gebe dir das linke Bein, damit du gehen kannst. Oder bei einem Vogel, du hast nur einen Flügel. Ich gebe dir den zweiten, damit du fliegen kannst. So. Also ich ergänze quasi das, was ihnen fehlt. So wirkt das auf mich, wenn Leute sowas zu mir sagen, dass ich sie halt in einer gewissen Hinsicht bereichere und komplettiere und eben ihnen gleichzeitig auch helfe, Wege zu erreichen. Wie zum Beispiel eben, dass man halt meine Musik dann vorspielen kann, irgendwie, wie jetzt zum Beispiel der letzte Track, der rausgekommen ist, Mitgefühl. Entweder du schickst es jemand anders und es löst was in ihm aus oder es löst was direkt in dir aus und transformiert dich halt innerlich ein bisschen weiter in eine hoffentlich positive Richtung. Und das ist für mich natürlich großartig. Ich muss aber trotzdem ehrlich dazu sagen, ich mache Musik letzten Endes nur für mich. Also das ist, ich spiegel zwar alles wider, aber ich mache das wirklich, weil ich das selber möchte. Aber die positive Resonanz, die dann darauf folgt, das ist einfach nur ein Bonus für mich. Das ist was Schönes, dass es so ist. Es hätte ja auch sein können, dass alle Leute sagen, was du da machst, ist vollkommener Müll. So, das hätte natürlich passieren können. Das geht ja auch vielen Leuten so. Also viele Leute rappen und denken sie oder singen und denken, sie kommen jetzt damit irgendwie super gut an, weil ihnen jetzt mal irgendwie eine Handvoll Leute auf die Schulter klopfen. Aber der Großteil der Menschen findet es halt einfach scheiße. So, weil sie halt dann einfach nicht über diesen Tellerrand rauskommen. Und mir war das alles egal. Mir war auch egal, ob der neben mir das gut findet. Mir ist auch egal, ob das jemand 1000 Kilometer weiter nicht gut findet oder irgendwie. Das kam alles dadurch, dass ich mich selber so reflektiere, zieht das anscheinend auch Menschen an, die ähnliche Sachen erlebt haben, gesehen haben oder noch brauchen in ihrem Leben. So, das werden immer mehr Menschen um mich rum, die da quasi von diesem inneren Leuchten angezogen werden. Kann man so sagen, genau. Und das freut mich natürlich. Also das ist ja das, was ein Musiker eben auch stolz macht, dass die Leute die Musik eben auch mögen. Ist doch eine super Sache.
Absolut. Sammy Deluxe hat ja 2009 schon mal gesagt, oberflächlich gesehen steht Hip-Hop heute für Gewalt, Sex und Drogen und früher waren immerhin noch ein bisschen Politik, Humor und Kreativität dabei.
Ja.
Gilt das immer noch?
Also ich sag's mal so, Hip-Hop stand schon immer für Gewalt, Sex und Drogen. Also nicht von Anfang an natürlich, da müsste man sich jetzt mit der Hip-Hop-Historie auseinandersetzen. Fehlt übrigens auch vielen Leuten, da haben ganz viele Leute gar keine Ahnung davon. Aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber es gab auch schon damals in den 80ern Gangster-Rap oder 90ern und so. Also Bling Bling, dicke Ketten, meine Punkt, 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 meine Bitches und ne, ich weiß ja nicht, ob man das hier sagen darf, so, okay. Genau, halt dieses dicke Autos, schöne Frauen und wir sind die Besten und wir stürmen dein Haus und nehmen dir alles weg. So, das gab es schon immer. Also das war schon in den 90ern so. Und das ist, ich sage dazu, das ist so ein bisschen wie dieses amerikanische Prinzip, weil das ist jetzt nicht unbedingt was für Deutschland spricht. Das ist halt jetzt sehr stark auch nach Deutschland gekommen in den 2000ern so. Und über die letzten 15, 20 Jahre ist das natürlich, nimmt das immer mehr zu. Also, und das meint Sammy wahrscheinlich, dass das jetzt dieses, was weiß ich, politischer Rap, Conscience Rap sagt man auch dazu, irgendwie dieses mehr aus dem Leben, was ich zum Beispiel mache, könnte man jetzt auch in die Deepness oder Conscious Richtung schieben, so. Dass das halt wirklich sehr in den Hintergrund geraten ist, weil jetzt halt Amerika, also dieses amerikanische Prinzip sehr präsent ist. Das findet aber in vielen Ländern der Welt auch statt. Aber du wirst richtigen Hip-Hop, also Lyricism, Lyrik, richtigen, echten Rap, wo du wirklich was drauf haben musst, gut rappen musst, um Respekt zu bekommen vor anderen Rappern, die auch dieses Handwerk und die Kunst beherrschen. Das wirst du niemals tot kriegen. Also was im Mainstream ist, hat noch lange nicht damit was zu tun, was diese Musik wirklich eigentlich ist oder kann. Wie kraftvoll diese Musik eigentlich sein kann. Weil ich meine, dicke Autos, Frauen und Goldketten und Gewalt und so, das mag vielleicht wie ein Actionfilm ganz cool sein mal. Das ist aber nichts irgendwie was, womit man jetzt, worauf man sein Leben stützen kann. Oder was einen innerlich sonderlich erfüllt. Aber du findest immer auch im amerikanischen Rap, im Untergrund ganz besonders, eben diese Perlen, die halt auch wirklich dein Leben bereichern. Und natürlich gibt's auch einen Haufen Leute, die mit Straßenrap da einfach zu Hause sind, weil sie halt von der Straße sind und sich da aufgehoben fühlen. Und das ist halt momentan sehr populär. Da ist auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Ich finde, was mich nur daran stört, ist, dass die Balance sehr aus dem Gleichgewicht geraten ist. Früher, wo das so rübergeschwappt ist zu uns, da war das mal so, da gab's halt die bösen Street-Rapper und dann gab's diese Conscious-Rapper so. Da waren dann so zwei Lager. Und jetzt mittlerweile überwiegt aber tatsächlich schon dieses Bling-Bling, Bitches, dicke Autos und Helikopterflugzeug. Und ich bin der Geilste und der Tollste und der Reichste und der Schönste und so. Das überwiegt auf jeden Fall. Also dieses ganze Materialistische. Es hat aber auch viel mit der Zeit, in der wir leben, zu tun. Das ist ja nicht nur im Rap so, sondern das bekommt man ja überall eigentlich mit. Das ist auf jeden Fall vollkommen aus der Balance geraten. Also du
findest, aber es ist doch auch so beliebig. Also das ist doch tatsächlich...
Es ist einfach so, es ist so wie generisch, glaubt man, sage, oder? Ist das richtige Wort dafür? So, es ist einfach vollkommen gleichgeschaltet. Ja. Es ist halt, das kann mittlerweile jeder Depp machen. Also jeder, machen sie ja leider Gottes auch. Also jeder 14-Jährige rappt genau so, wie jetzt zum Beispiel ein Capital Bra oder so. Ja, also ich möchte jetzt nicht irgendwie Capital Bra sein eigen Alleinstellungsmerkmal und seine Spitzenposition absprechen, weil ich gönne jedem den Erfolg. Jeder soll den Erfolg haben, den er möchte. Ich finde es halt dann nur schade, dass es dann halt nach einem Capital zum Beispiel dann auch 100 andere kleinere Capitals gibt, statt diese 100 Leute irgendwie versuchen, wieder was Eigenes zu kreieren. Das war aber damals auch schon so. Nachdem ein Savage rausgekommen ist, hast du auf jeden Fall 1000 kleine Savages gehabt. Und nachdem du irgendwie ein Bushido draußen hattest, hast du 1000 kleine Bushidos gehabt. So. Und statt weil die Menschen irgendwie so ein bisschen sich dann daran orientieren und dann genauso sein wollen, und das ist halt echt sehr extrem geworden, dass halt wirklich fast alles nur noch nach derselben Pampe klingt. Und wenn dann auch noch dieser eine Song gut funktioniert und Gold holt, dann macht man die nächsten 3 Songs auch so, und bis der dann halt ausgelutscht ist. Und dann kommt mal irgendwann, Gott sei Dank, wieder einer um die Ecke, der einen neuen Wind reinbringt. Das wird dann auch ausgelutscht bis zum geht nicht mehr von 50 anderen Leuten. Und es ist eine sehr ekelhafte Industrie auf jeden Fall geworden, definitiv. Aber ich mache das, was ich schon vor 20 Jahren gemacht habe oder vor, sagen wir mal, 15 Jahren, seitdem ich so richtig recorde. Mache ich auch heute noch, und das werde ich auch noch die nächsten 10 Jahre machen, unabhängig von diesem ganzen Sturm, der da um mich drumherum weht.
Wenn wir mal bei Musik bleiben nochmal, du hast mal in einem Interview gesagt, da musste ich sehr schmunzeln, hast du gesagt, dass du bei deinen Großeltern, wenn da die Helene Fischer Show läuft, du selbst dort 1 oder 2 Nummern findest, die dir was geben.
Ja.
Welche Musik hörst du denn sonst so privat gerne fernab von Rap? Du hast vorhin so angedeutet, irgendwie auch eher so ein bisschen Klavier, geigend mit deiner Synästhesie.
Aber ich möchte kurz noch was, ich beantworte ich dir gleich, aber ich möchte noch kurz was zu der Helene-Sache sagen. Natürlich meine ich jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie privat Helene Fischer-Songs höre.
Das habe ich auch nicht so verstanden.
Sondern ich finde, weil wir da die Show anschauen, eben aus Höflichkeit eben meinen Großeltern gegenüber und na, auch mein Stiefvater guckt das gerne und findet das toll. Und da finde ich ein, zwei Sachen, Performances sind Zusammenspiel mit dem Song, den sie dann performt, wie sie da tanzt, die tänzen, das ist eine wahnsinnig talentierte Frau. Das ist zum Beispiel auch eine Person, der ich ihren Erfolg komplett gönne, weil die arbeitet auch richtig dafür. Das ist eine richtige Entertainerin so, und die steckt da auch ihr Herzblut rein und das sieht man auch. Und deswegen finde ich das so toll, also dass das so ineinander spielt, da kann ich das einfach mal rein aus der Vogelperspektive sehen, dass sie das auch wirklich verdient hat und toll macht, performt. Ja, und was ich sonst so privat höre, das geht wirklich von der seichtesten Klassikmusik über Zen-Musik, wo vielleicht irgendwie alle 10 Sekunden mal ein Wassertropfen fällt und eine kleine Flöte im Hintergrund spielt, bis hin zu brutalem Metal. Also eben, das meine ich ja, die Vielfalt des Seins einfangen ist mir sehr wichtig und anscheinend ist das auch in der Musik oder in meinem Wesen so, dass ich eben versuche, möglichst alles mitzunehmen. Also ich höre auch im Rap, Straßenrap, ich höre zum Beispiel auch Kollega, der auch dieses Pimp-Rap macht, so dieses Hustler-Pimp-Rap. Finde ich super witzig, weil er da eben so viele Wortspiele drin hat, über die ich lachen muss. Man muss natürlich das auch als Entertainment sehen, ne? Also Leute nehmen immer alle Sachen so ernst. Das regt mich auch so auf, dass Leute immer so alles so bieder und ernst nehmen. So, wenn du irgendwie mal Schlampe sagst oder sowas, dann ist das gleich, du bist der Frauenhassende, Verachtende und so. Also das ist so hängen geblieben. Dann ist Rap auf jeden Fall das Falsche für dich. So, oder wenn du zum Beispiel lieber Liebesfilme, wie jemand, der gerne Liebesfilme guckt oder so, der fährt sich ja jetzt auch nicht im Kino dann irgendwie 3-mal die Woche in Actionfilm rein oder so. Ja. Ich würde dann halt lieber in 3 Liebesfilme gehen und mich dann aber auch nicht über die Leute aufregen, die gerne Actionfilme angucken. Ja? So, genau, Kollega zum Beispiel, ich höre aber auch eben gerne Evidence, das ist halt auch so Conscious Rap aus Amerika. Auch eben Underground, aber trotzdem genügend Follower, um davon leben zu können. Selbstverständlich Eminem. Und abseits von Rap finde ich überall was. Also es gibt in jeder Musikrichtung von Trip-Hop über Alternative, über Punk-Rock, über Metal eben, wie ich schon gesagt habe, bis hin zu, ich glaube, es gibt sogar 1-2 Drum-and-Bass-Nummern, und Elektronummern, die ich gut finde, dann eben Dubstep zum Beispiel auch. Es muss mich einfach berühren. Mir ist vollkommen egal, woher es kommt. Hauptsache, es berührt mich in der Seele. Und wenn bei mir ist eigentlich sehr viel Melodie gebunden. So, wenn irgendwo eine richtig schöne Melodie drin ist, dann die mich berührt und mit mir auf derselben Frequenz ist, dann höre ich mir das öfters an und gerne an. So. Und im Rap ist es auch sehr versatile. Also da von den härtesten Horror-Splatter-Rap Geschichten. Also vielleicht, das höre ich jetzt nicht so oft, aber halt bis hin eben zu sehr, sehr vielen Texten, die auch ans Herz gehen und so. Aber ich bin auch sehr viel mit meiner eigenen Musik beschäftigt. So.
Aber es muss ja irgendwas, also du hast gerade gesagt, so, das muss mich berühren in irgendeiner Art und Weise, also irgendeine Resonanz erzeugen. Glaubst du auch, dass es einfach unterschiedliche, sagen wir mal so, Seelentypen gibt, die halt auf unterschiedliche Dinge anspringen und eine Resonanz erzeugen? Ist es eine Typfrage? Also ich weiß jetzt zum Beispiel bei mir, es ist ähnlich wie bei dir, dass ich sehr viel unterschiedliche Sachen höre. Mhm. Bei mir gibt es ein Element, das muss immer da sein. Sind die Geschichten wichtig? Also mir ist tatsächlich Text wichtig. Mhm. Und ich muss also dem Künstler sozusagen oder der Künstlerin das glauben, was die da machen. Also das muss für mich authentisch sein. Ob das tatsächlich so stimmt, das kann ja nicht bei jedem und jeder überprüfen, aber es muss zumindest glaubhaft bei mir ankommen.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Es gibt auch so viele ekelhafte so Musiker, die dann halt wirklich diese Phrasen dreschen, ne? Dieses in einem Liebessong so, du hast die Sterne in den Augen und so und man spürt förmlich durch die Musik, dass der da irgendwie mit vielen anderen Leuten saß, die sich das ausgedacht haben, jetzt, wir brauchen jetzt unbedingt einen Liebessong. Ne? So, und er selber hat aber gar nicht diesen Schmerz oder diese Sehnsucht und so, dass, genau, wie jetzt beispielsweise, und ich nenne jetzt mal ein ganz plumpes Beispiel, aber vielleicht ein Eros Ramazzotti. Oder war das ein schlechtes Beispiel? Ich kenne mich, ich habe noch nie groß was von ihm gehört. Aber du weißt, was ich meine, ja, halt wirklich jemand, der da wirklich sein Herzblut auch reinsteckt und das durch die Musik auch durchkommt. Und mit den Seelentypen, ich weiß es nicht, ich krieg's auf jeden Fall aus meinem eigenen Freundeskreis mit. Das finde ich auch sehr cool, dass ich zum Beispiel Freundinnen habe, die hören Elektro. Die sind riesen Elektro-Fans, die gehen gerne tanzen und lieben das eben und können mit Hip-Hop gar nicht so viel anfangen. Also haben vielleicht irgendwie so ein, zwei Lieblingsrapper so, aber hören eigentlich zu 90% nur Minimal, Elektro und diese elektronische Musik, die mir zum Beispiel wenig gefällt. Deswegen habe ich vorher auch gesagt, ich habe vielleicht ein paar Nummern daraus, die mir gefallen. Aber so, ich bin dann doch der Rapper so. Aber die Freundin von mir eben, die mögen das eben. Dann gibt es auch andere, die hören eben nur Rock oder Metal. Ich denke, es ist in dem Musikmarkt mittlerweile für jeden Seelentyp, wenn man so möchte, gesorgt. Also, und ich denke, es hat vielleicht was mit dem Bewusstsein zu tun, dass was für eine Art Mensch man ist, wie weit, ich weiß es aber leider nicht. Also ich kann jetzt nur spekulieren. Alles, was ich jetzt sage, ist reine Spekulation, dass das irgendwie was mit dem Bewusstsein auch zu tun hat, dass man sich halt dann Typen wie wir beide zum Beispiel sich halt mehr von, also so von allen möglichen angezogen fühlen. Während andere halt wirklich nur sich in dieser einen Nische aufgehoben fühlen und alles andere irgendwie ausblenden, verdrängen oder halt einfach kein Interesse daran haben. So. Aber warum das so ist oder ob es verschiedene Typen gibt, das weiß ich leider nicht. Da habe ich mir noch gar nicht so viel im Kopf drüber gemacht. Was meinst du?
Ich bin mir nicht sicher. Also ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Also was das ist, was Leute tatsächlich trifft. Also es gibt bestimmte Dinge, die mich einfach extrem touchen. Also da gehörte tatsächlich dein Mitgefühl-Song. Ach, ich habe dir ja mitten in der Nacht noch geschrieben, als ich nach dem Release
ja,
den gehört habe.
Ja,
ich habe geschrieben, hab ich so, gelesen, wow, ja, echt. Und auch einige andere auch, also die den Song gehört haben, die Resonanz einfach da drauf in der Form hatten, wobei ich mir gleichzeitig vorstellen kann, dass es Menschen gibt, die, an denen das völlig vorbeigeht oder durchgeht. Also ja, so die da passiert nichts mit denen. Die denken so, ja gut, netter Song.
Und ja, so. Vielleicht
und das glaube ich, ist irgendwo schon eine bestimmte, vielleicht auch von den Erfahrungen her, die man selbst gemacht hat, vielleicht auch, wenn man reflektiert drüber oder
möglich,
wo auch immer das herkommt.
Möglich, es gibt ja auch Leute, die sind sehr emotional, so wie ich jetzt zum Beispiel, oder es gibt halt Leute, die sind auch sehr, sehr, vielleicht, ich sage immer so, ich glaube nicht, dass Leute, die jetzt das sowas nicht berührt, nicht emotional sind, die gehen halt anders damit um, die sind halt eher verschlossener, vielleicht auch durch die Vergangenheit abgestumpfter, ich weiß es nicht. Die mögen dann zum Beispiel eher einen Rhythmus. Also die tanzen dann das halt raus. Die brauchen dann nicht jemanden, der einen ins Ohr abkaut oder zusabbelt, sondern die fühlen halt wahrscheinlich dann das Mitgefühl-Thema oder vielleicht sogar jetzt nicht mal in einem Dance- oder Elektro-Song oder so. Die fühlen das dann vielleicht einfach in einem guten Rocksong oder sowas, wo einer singt davon. Was weiß ich so. Also ich glaube, es deutet ja darauf hin, dass es verschiedene Typen gibt. Und ich denke mal, es ist genauso facettenreich, wie es unterschiedliche Menschen gibt. Sie fühlen sich auch die Menschen von unterschiedlichen Musikrichtungen, denke ich mal, angezogen und entspricht eher ihrem Typ. So könnte ich mir das zumindest vorstellen. Ist ja auch wie bei Tieren zum Beispiel auch. Wenn du 100 Katzen nebeneinander stellst, keine von diesen Katzen ist gleich. So und so ist es auch mit den Menschen und denke ich, so wird es dann auch mit der Musik, wird sich das auch in der Musik dann verhalten in Bezug auf die Menschen. Jeder hat so seins, was er gern möchte.
Glaubst du, dass man sich vor Traurigkeit schützen kann, ohne dass man sich vor dem Glück gleichzeitig schützt?
Auch eine schwierige Frage. Wenn ich jetzt aus dem Bauch antworten müsste, würde ich sagen, nein. Glaube ich nicht, dass man sich vor Traurigkeit schützen kann, wenn man glücklich sein möchte. Ich denke nicht, weil alles ist vergänglich. Alles nimmt irgendwann mal ein Ende. Und ich war auch 4, 5 Jahre glücklich und dann war es vorbei. Und das war der schlimmste Schmerz, den ich jemals in meinem ganzen Leben erlebt habe, in meiner Seele. Also so Seelenschmerzen sind übel. Da bleibt auch eine Narbe, die wird man bis zum Ende seines Lebens mit sich tragen. So. Zumindest ist das bei mir der Fall. Und deswegen, ich hatte die schönste Zeit meines Lebens, folgte auf die schlimmste Zeit meines Lebens. So war das bei mir und das ist meine eigene Erfahrung. Deswegen glaube ich, und da ja alles im Wandel ist und alles in der Vergänglichkeit, dass das Glück und Leid hängen zusammen. So wie es Tag und Nacht gibt. Das ist der Preis, den man dafür bezahlt. Oder andersrum. Also es geht ja auch wiederum andersrum. Das Licht am Ende des Tunnels. Wenn du Schmerzen erleidest, oder also ich rede jetzt teilweise von seelischen Schmerzen, nicht unbedingt nur körperlichen Schmerzen, wenn du eine dunkle Phase hast, sagen wir es einfach so, kommt ja auch wieder die Sonne. Also du musst halt nur durchhalten. Aber die Sonne wird wieder aufgehen, so wie es schon seit Millionen Jahren war. So deswegen, und darauf muss man vertrauen. Und das wird uns jeden Tag vorgespiegelt. Und ich finde, so verhält es sich auch in dem Bereich. Also Glück und Leid gehören meiner Meinung nach zusammen. Weil sonst ohne das eine könnte man das andere nicht spüren.
Heute ist es ja so, dass du gut dastehst und dass alles soweit gut und geregelt ist und diese Probleme von früher ja gut gemanagt wurden und das Verhältnis zu deiner Familie auch gut ist, zu
total,
deiner Mutter.
Total, meine Eltern sind so stolz.
Und deine Ma hat ja sogar irgendwie, ist ja quasi ins Unternehmen sogar,
ja, auch genau,
so ein Stück weit
bei mir in Anführungsstrichen angestellt.
Gestiegen.
Ja, genau.
Und du hast eine ganz, ganz tolle, wunderbare Freundin. Also liebe Grüße auch von dieser Stelle von mir. Mhm. Wenn man sich jetzt mal anschaut, welchen Weg du gegangen bist und wenn man nochmal auf dieses Filmthema vom Anfang zurückkommt, dann könnte man ja fast sagen, das ist jetzt gerade so ein Happy-End-Zustand, so ein Stück weit.
So ja, definitiv.
Für den Teil 1. Ja?
So. Seit 6, ein anhaltender Happy-End-Zustand seit 2014 ungefähr.
Wenn ich jetzt mal so auf Teil 2 gucke, also so, wenn man jetzt sagt, so Film Teil 1, jetzt machen wir heute so diesen Cut. Was wünschst du dir denn für die Zukunft?
Eine glückliche Beziehung und eine Familie. Das wäre das Nächste. Aber ich bin auch immer noch nicht angekommen in meiner Musik. Also das muss ich auch dazu sagen. Also der Teil 1 und Teil 2 würden einen fließenden Übergang machen und nicht mit einem Cut anfangen. Mhm. Und deswegen, wenn das mit der Musik, da strebe ich natürlich noch weiter, weil ich das natürlich auch auskosten möchte. Die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, die mir jetzt nach 25 Jahren, wirklich jetzt 25 Jahren gegeben wurden, möchte ich natürlich meine Kontakte nutzen, mit den Musikern zusammenarbeiten, die ich schon seit ganz lange toll finde und so. Da gehe ich jetzt erstmal vollkommen drin auf. Aber natürlich ganz am Ende sollte eigentlich stehen, glücklich zu werden im Sinne von eine gesunde Beziehung zu führen. Das wäre auf jeden Fall das, was mein Leben noch bereichern würde.
Lieber Chris,
ja.
Ich wünsche dir alles, alles Gute im Privaten wie auch im Beruflichen.
Dankeschön, ich dir natürlich auch.
Ich finde es mega, dass du heute bei mir warst. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Also ich habe ja sehr rotzfrech diese Anfrage gestellt. Mhm. Und das ist nicht selbstverständlich, du bei deinem engen Zeitplan, den ich jetzt auch schon mitbekommen habe, dir die Zeit nimmst, hier wirklich so ein persönliches Gespräch auch zu führen.
Ja.
Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und
gerne.
Ich freue mich, wenn wir uns irgendwann irgendwo wiedersehen.
Mit Sicherheit, ganz. Also wir haben ja auch Freundschaft geschlossen.
Danke dir.
Vielen lieben Dank.
Präsentiert von Ihren Prechtl Frischemärkten. In Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.